Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 240. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 12. Februar, sprechen wir über das vergangene Heimspiel vom Freitag gegen Hannover und schauen auf das Spiel am Samstag in Rostock. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse
und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Liebe Grüße von Coach Bürger, der ist heute leider aufgrund seiner exzellenten Trainerarbeit anderweitig im Einsatz. Also müssen wir zu dritt ohne seine Expertise für euch durch diese etwas komplizierte Folge. Und wir beginnen mit der Rückschau auf den 21. Spieltag. Der brachte wieder einige Überraschungen mit sich, wodurch Kiel dank seines Sieges wieder auf Platz 2 steht und der FCK Lasse, der ist in argen Nöten.
Ja, ich denke, das kann man definitiv so sagen. Also ich rechne damit, dass Gramotz das jetzt in nächster Zeit auch seinen Hut nehmen muss. Also Kaiserslautern kam eigentlich perfekt ins Spiel und ging richtig früh in Führung. Anschließend schlief das Spiel dann jedoch etwas ein und Kaiserslautern konnte aus den vielen Zweikämpfen, die sie eigentlich doch gewonnen haben in entscheidenden Situationen im Spiel, irgendwie gar keinen Profit schlagen und konnte sich auch keine weiteren großen Torchancen rausspielen. Und nach der Halbzeit kam Paderborn dann viel besser ins Spiel und ging durch einen Elfmeter von unserem Ex-HSV David Kinsombi in Führung und durch eine Ecke in der 72. Minute dann sogar noch 2:1 in Führung. Und von Kaiserslautern kam dann einfach gar nichts mehr. Also für ein Heimspiel am Betze fand ich das schon erschreckend schwach, weil gerade wenn wir überlegen, wie das da gegen den HSV zur Sache ging, war das irgendwie schon ein ganz anderer Schnack. Und zum Thema gegen den HSV zur Sache gehen, haben wir mit den Mannschaften, mit denen du dich beschäftigt hast, auch so eine kleine Historie.
Ja, haben wir. War Magdeburg gegen St. Pauli und ich hatte den richtigen Riecher mit der ersten Niederlage des Tabellenführers in der laufenden Saison. Ich hatte 2:1 getippt. Am Ende wurde es ein 1:0 für Magdeburg und ich fand es gar nicht so unverdient. Also Magdeburg konnte sich im Laufe des Spiels gut aus dem hohen Pressing von Pauli befreien und gewann dadurch auch so ein bisschen mehr Sicherheit, wachsende Spielanteile. Aber nach meinem Dafürhalten hatte Pauli die besseren Chancen. Und ich würde insgesamt beiden Mannschaften ein gutes Spiel attestieren. Die beiden haben auch auf Sieg gespielt. Und am Ende, und das finde ich dann halt ganz spannend, profitierte Magdeburg von einem Fehler im Aufbauspieler von Tuita Vassi, dem ein Pass viel zu kurz geriet. Also auch dem Tabellenführer, der ja so tollen Fußball spielt, ist in ihrer Spielanlage mit dem Kurzpassaufbau über den Keeper, die sind nicht davor gefeit, dass es mal schief geht. Aber nach einer Niederlage ist am Millerntor sicherlich noch alles im grünen Bereich. Da wird es in der kommenden Woche auf die Reaktion ankommen. Das wird spannend zu beobachten sein, ob das jetzt mal nach, ich glaube, 27, 28 Spielen ohne Niederlage in der Liga, was da jetzt so in den Köpfen der Spieler passiert. Und das dürfte um ein Vielfaches spannender aus der Ferne zu beobachten sein, als Lars, das Duell, was du dir angeschaut hast, zwischen dem 18. und dem 17.
Ja, Stichwort Riecher. Der war bei mir auch treffsicher, denn ich glaube, ich habe das Wort Katastrophentourismus benutzt in der letzten Folge. Ja, das war ganz schwere Kost, Osnabrück gegen Hansa Rostock, 0:0. Das Ergebnis spricht dann auch für sich und es war auch wirklich 0:0. Ja, wenn ich jetzt das Spiel so ein bisschen plastisch umschreiben müsste, würde ich sagen, konnte nicht gegen wollte nicht. Und am Ende, es war ein Kampfspiel, ein Krampfspiel auf einem Acker, der sicherlich auch nicht so einfach zu bespielen war, wenn man gewollt oder gekonnt hätte. Aber am Ende des Tages muss man klar sagen, das ist eine Nullnummer, die eigentlich beiden überhaupt nicht weiterhilft. Für Osnabrück ist es natürlich noch mal schlechter als für Hansa Rostock, denn das rettende Ufer ist jetzt schon fast ja doppelt so viele Punkte weg, wie Osnabrück selber hat. Platz 15 hat 23 Punkte, der VfL Osnabrück hat 12, Stand jetzt. Und das wäre sicherlich noch mal die Möglichkeit gewesen, einen ja dann direkten Konkurrenten mit dem Tabellenvorletzten Hansa Rostock zumindest noch tiefer mit in den Strudel zu ziehen. Für Hansa auf der anderen Seite sind das natürlich dann auch die Spiele, wo man punkten muss, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass man reihenweise gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte die notwendigen Zähler einfährt. Also auch da eher zwei verlorene Punkte als ein gewonnener. Ja, und dann steht am Ende bei 17 gegen 18 ein 0:0, was keinem hilft.
Ja, und geholfen hat dem HSV das 3:4 zu Hause am Freitag gegen Hannover auch nicht. Und es war Tim Walters letztes Spiel als Trainer des HSV und in die Analyse gehen wir jetzt rein. Eine letzte Patrone hatte Walter vor dem Spiel noch in petto. Er tauschte im Tor Ferro gegen Matteo Raab aus. Eine Entscheidung, die nach den wackeligen Leistungen von Fernandes sportlich begründet sind, von Tim Walter auch sportlich begründet wurden und auch von uns in den letzten Wochen hier im Podcast immer wieder thematisiert wurden, wenn wir auch sicherlich nicht an diesen Wechsel so in der Form direkt geglaubt haben. Sportlich für mich nachvollziehbar. Es gab einen Artikel am Wochenende, der auch statistisch belegt hat, dass Ferro in gewissen Parametern nachgelassen hat, was seine Torhüterqualität in der Chancenverhinderung irgendwie beschrieben hat. Aber naja, leider ging der Schachzug von Tim Walter nicht auf, denn Theo Raab war leider direkt in Gefahr. Denn Hannover begann druckvoll, suchte das Glück in der Offensive. Der Ansatz von Stefan Leitl an dieser Stelle ist wirklich spannend. Denn er musste ja nicht nur Halstenberg rot gesperrt ersetzen, sondern auch Derrick Köhn, der kurzfristig zu Istanbul transferiert wurde, zu Galatasaray. Und damit war eigentlich die linke Abwehrseite, also der Innenverteidiger und der Außenverteidiger, komplett neu zu besetzen. Und Leitls Ansatz war einfach, unsere offensive Qualität defensiv zu binden, um der eigenen Abwehr dieser neu formierten Zeit zu geben, sich zu finden. Hannover spielte ein hohes Pressing, der HSV hat sich tief zurückgezogen, musste sich diverse Ecken erwehren und suchte offensiv auch den Ansatz, den wir in der Voranalyse prognostiziert hatten. Unsere rechte Seite haben wir versucht zu überladen. Feray als zusätzliche Anspielstation rückte immer wieder so ein bisschen raus, um Jatta und Van der Bremt da noch mehr zu unterstützen, damit die beiden sich höher positionieren können. Dafür hat sich Benes tief gestellt, fast schon als zweiter Sechser, um dann mit langen Bällen das Umschaltspiel anzuschieben. Das gelang uns aber nicht gut. Auch weil wir nach meinem Dafürhalten im gesamten Spiel viel zu passiv waren. 96 attackierte wie wild. In der Statistik Angriffe pro Minute hatten sie den höchsten Wert beider Teams im gesamten Spiel in dieser Anfangsviertelstunde. Und viel entscheidender, Ballgewinne pro Minute waren bei Hannover deutlich höher als beim HSV. Die brauchten also keinen Ballbesitz, sondern haben sich den Ball genommen, Gaspedal bis zum Anschlag durchgedrückt und immer wieder das Tor vom HSV attackiert, wie sie nun mal spielen. Und dann kommt ein bisschen Glück dazu, die vierte Ecke von Hannover saß dann, Trisoldi nickte ein. Und ich habe mich insgesamt, nicht nur nach dem Gegentreffer, sondern eben durch diese passive Verteidigung des HSV, in der Anfangsviertelstunde gefragt, ob wir mal wieder keine Lust haben, zu Hause zu verteidigen, zumindest nicht alle. Hannover war so viel präsenter, viel besser im Spiel und das trotz der personellen Probleme und das hat mich, Lasse, in den ersten 15 Minuten wirklich überrascht und nicht gerade positiv aus Sicht des HSV.
Ja, bisschen überrascht hat es mich tatsächlich auch, jetzt nicht so ganz extrem wie dich, weil irgendwie wir haben ja schon gemerkt, dass man diesem Frieden beim HSV vielleicht nicht so ganz hundertprozentig glauben kann oder vertrauen sollte. Das haben wir auch in unseren letzten Folgen auch festgestellt. Und lustigerweise, muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, saß ich neben meinem Dauerkartensitznachbarn und meinte, so Peak HSV wäre jetzt, wenn der Ball reingeht. Und ich hatte das Wort reingeht noch nicht mal ausgesprochen und dann bumm geht die Ecke rein. Habe ich gesagt, so, jetzt wird's schwer. Ja, und dann kam auch noch das 2-0, weil Ferral den Ball verliert, wie du gesagt hast, da waren wir in den Zweikämpfen irgendwie nicht wach. Es war, wenn ich mir die Statistiken angucke auf Y-Scout, waren die Zweikämpfe in den Anfangs 30 Minuten 50-50. Also es war wirklich, Chance war wirklich, entweder gewinnt Hannover den Ball oder der HSV. Also der HSV war nicht gewohnt griffig, wie sonst früher in den Heimspielen. Und dadurch, wie gesagt, wieder blöde Ballverluste. Ferral verliert den Ball, schnelles Umschaltspiel. Und da muss man sagen, ich sage ja immer, Schaub ist so langsamer. In der Situation konnte anscheinend mit seinem Tempo mit nach vorne gehen. Und der Steckpass von ihm auf Ernst war halt erste Sahne. Da muss ich sagen, es war ein Traumpass für einen Zweitligaspieler. Und ja, die Reingabe wird dann von Ramos abgefälscht und geht ins Tor. Also schwierig, aber insgesamt fand ich den HSV sogar in dieser Phase, wo dieses 2-0 fiel, auch ein bisschen besser im Spiel. Das Spiel war ein bisschen offener als in dieser katastrophalen Anfangsviertelstunde. Und anschließend sticht dann aber auch die von uns so oft benannte Qualität des HSV, dass man einfach plötzlich aus dem Anführungszeichen nichts ein Tor schießt. Also das ist dann auch wieder die Qualität, die ja zweifelsfrei vorhanden ist, ne? Also Das ist schon stark, auch gerade wie Benes den reinmacht. Also es ist schon technisch, das ist schon Bundesliga-Qualität, würde ich behaupten. Und ja, man muss sagen, der HSV weiß ich nicht, ist so, hat ein bisschen besser ins Spiel gefunden. Aber ich habe ja eben gesagt, dass Benes das technisch richtig gut gemacht hat mit dem Tor. Hannover hat leider auch Spieler, die technisch sehr gut sind, oder Lars?
Ja, das haben wir gesehen. Und das ist uns auch immer wieder präsentiert worden von den Spielern. Und ich habe nach dem Anschlusstreffer durch Benes, da bin ich wahrscheinlich auch noch nicht mal alleine mit, mich sehr stark an das letzte Heimspiel gegen KSC zurückerinnert gefühlt. Nämlich, dass wir allen Dingen, die gegen uns gelaufen waren, in diesen ersten 25 Minuten zum Trotz es eben geschafft haben, wie auch immer ausgelöst, aber ins Spiel zurückzukommen. Und das ist ja immer der Punkt bei einer Zwei-Tore-Führung. Wenn die hintenliegende Mannschaft dann den Anschlusstreffer erzielt, resultiert daraus häufig eben dieser klassische Momentum-Switch, dass die Mannschaft, die vermeintlich deutlich und souverän führte, anfängt zu grübeln und der vermeintlich Unterlegene plötzlich Oberwasser bekommt. Und daran habe ich mich natürlich, ja, was heißt geklammert, aber doch stark erinnert gefühlt. Aber gerade haben wir nach dem 1:2 so ein bisschen wieder einen Fuß in die Tür, vielleicht sogar erstmals im Laufe dieses Spiels, da bekommst du dann das dritte Tor. Und das war letztlich ein, ja, doch sehr einfacher, weil rein vertikaler Chipball über unsere Viererkette in Persona Stefan Ambrosius, der sich in letzter Konsequenz, glaube ich, so ein bisschen auf seinen Torwart verlässt, dass der rauskommt. Matteo Raab bleibt zunächst auf der Linie. Ich sehe aber da den Fehler ganz klar beim Innenverteidiger und nicht beim Torwart. Erst recht dann nicht, wenn das in der Konstellation, im Zusammenspiel jetzt erstmals so im Liga-Alltag passiert. Matteo Raab pariert den ersten Ball, finde ich sogar noch sensationell im 1 gegen 1, aber dann im Nachschuss ist er natürlich machtlos in der ganzen Entstehung, in der Art und Weise, wie dieses Tor fällt und im Grunde genommen, abgesehen von der Torwartparade, nicht verteidigt wird, fand ich das ganz, ganz schlimm, das so zu sehen. Erst recht eben in dieser Phase, wo ich eigentlich gehofft hatte, dass wir nun Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Und ich finde auch, das ist jetzt so in der 30. bis 35. Minute, dass man dem HSV den Willen überhaupt nicht absprechen konnte. Das sieht man beispielsweise an den Zweikampfwerten. Du hast das gesagt, Lasse, das ging die komplette erste Halbzeit weiter mit 50-50 letzten Endes. Wir haben auch in der Phase von der 30. bis 45. Minute mit knapp 70% den höchsten Ballbesitzwert im gesamten Spiel. Aber vieles, was wir gemacht haben, war entweder kopflos, so kam es mir vor am Fernseher, oder effektiv zerstört von Hannover 96. Und das meine ich als Kompliment. Und nicht als, die haben das Spiel kaputt gemacht, Schelte. Wenn bei uns Gefahr aufkam aus dem Spiel heraus, dann war es in der Regel, finde ich, so habe ich es empfunden, über unsere linke Seite. Dann war nahezu immer Jean-Luc Dompé irgendwie mit seinen Füßen involviert. Oder Miro Muheim, der auch das ein oder andere Mal aus der Distanz es zumindest versucht hat, aufs Tor zu schießen. Aber es plätscherte dann so ein bisschen dahin. Hannover blieb griffig, blieb in den Zweikämpfen, setzte Nadelstiche, lag mit zwei Toren vorne, hat im Grunde fast noch mehr gemacht, als sie hätten machen müssen in diesem Spiel. Aber sie hatten eben auch diesen guten Zugriff darauf. Und es ist ihnen gelungen, den HSV klein zu halten, wenn man so möchte. Und so ging das Spiel dann in die Halbzeit. Und als der Abpfiff ertönte, da hörte man am TV eine Reaktion des Publikums, die habe ich alles andere als irgendwie aufmunternd aufgenommen. Und es waren da doch sehr deutlich und kräftig Pfiffe zu hören. Ich weiß, dass es mal schwierig ist, je nachdem, wo die Außenmikrofone stehen, aber in den vergangenen Spielen im Volkspark, auch wenn es nicht so rund lief, habe ich das gefühlt in der Form noch nicht erlebt. Und ja, ich habe auf Blue Sky und auf X, ehemals Twitter, ja das Halbzeitfazit geschrieben zu dem Spiel und vermutlich ließ sich aus meinen Worten da schon so eine gewisse Ratlosigkeit ob des Gesehenen erkennen. Ich habe geschrieben, eine HSV-Halbzeit, die einmal mehr Fragen aufwirft und Rätsel aufgibt. Und genau so ging es mir. Und habe in der Pause dann reflektiert und die erste Halbzeit natürlich nochmal komplett Revue passieren lassen, mir Gedanken gemacht und Überlegungen so ein bisschen zum Was nun? So Quo vadis HSV. Ja, wo gehen wir jetzt hin mit diesem Ergebnis, mit diesem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit? Und ich muss sagen, da stand für mich eigentlich außer Frage, dass Anpassungen in der Halbzeit zwingend passieren müssen. Denn das Spiel war einfach aus unserer Sicht zu fehlerbehaftet und die Abstimmung zwischen unseren Mannschaftsteilen passte vorne und hinten nicht. Und für mich war eigentlich die einzige sinnvolle Erklärung, unsere Grundausrichtung, so wie wir unser Spiel angehen, erst recht zu Hause, ist auf Spielkontrolle und Ballbesitz ausgelegt. Und wenn Spielkontrolle und Ballbesitz beim HSV sind, dann sind größere Abstände zwischen Mannschaftsteilen, zwischen einzelnen Spielern ja gewollt und eigentlich kein Problem. Denn solange man selber den Ball führt, kann der Gegner einem halt auch unmittelbar nicht wehtun. Aber genau dieses Szenario der Spielkontrolle und des kontrollierten Ballbesitzes habe ich eigentlich in der ersten Halbzeit in keiner Phase des Spiels beim HSV in einer Form gesehen, die ausreicht, um diese taktische Ausrichtung auf dem Feld dann zu rechtfertigen. Und diese Konsequenz daraus, was der Gegner dann daraus machen kann, hat uns Hannover 96 dreimal schonungslos aufgezeigt. Und durch die drei Gegentore, ja, müssen wir dann zur Pause einfach konstatieren, dass wir uns einem dominanten Gast aus Hannover entgegensahen und der Spielverlauf eigentlich aus HSV-Sicht nicht nur suboptimal, sondern echt ätzend war. Und ich war sehr gespannt darauf, wie wir reagieren. Und es gab eine personelle Konsequenz in der Pause. Tim Walter brachte Hatzi Kadunic für den, ja, undisponierten, völlig glücklosen, wenn man das so ausdrücken möchte, Ambrosius. Und ja, dann war alles gerichtet für die zweite Halbzeit. Doch bevor es losging, gab es da noch eine weitere Verzögerung des Anpfiffs durch Fanproteste. Ja, wie schon in der Vorwoche möchte ich es hier an der Stelle dabei belassen, die Aktion zu erwähnen und zu schildern, aber ohne eine subjektive Bewertung, Pro- und Kontra-Diskussion oder sowas einzusteigen. Das ist nicht der Raum hier und das würde sprengen und das müsste man, wenn man das wollte, in einem anderen und eigenen Format abhandeln wahrscheinlich. Ja, es wurden vor Wiederanpfiff mehrere Fahrradschlösser am Pfosten und vielleicht auch an der Latte, das habe ich nicht genau in Erinnerung, angebracht. Die mussten erstmal beseitigt werden. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen perplex und überrascht darüber war, wie schnell der Herr mit der kleinen Taschenflex da auf dem Rasen war. Aber ja, Profifußballspiele in erster und zweiter Bundesliga sind in vielerlei Hinsicht momentan immer für Überraschungen gut und ich muss schon gestehen, dass ich da schmunzeln musste, weil als Protestform nur mal so, es wird niemand gefährdet oder sonst was. Ja, das hat bei mir doch durchaus einen Schmunzler ausgelöst. Und aber nun genug dazu, lass uns gewohnt den Blick auf Sportliche richten. Lasse, wie hast du den Wechsel gerade personell in der Halbzeit mit Hatzi Kadunic aufgefasst? Hat die Maßnahme gegriffen für dich und konntest du vielleicht auch aus deiner Stadionperspektive zu Beginn der zweiten Halbzeit echte Veränderungen im HSV-Spiel erkennen?
Erstmal wollte ich noch zur Protestaktion sagen, ich fand es ganz lustig, da sich das alles so ein bisschen verzögert hat, weil wohl die Ordner als erstes versucht haben oder diejenigen, die auf dem Platz versucht haben, die Situation zu entschärfen, die Schlösser per Zahlencode zu öffnen. Wahrscheinlich gedacht haben, ha, die Ultras haben ja bestimmt 1887 eingestellt als Code, aber ich glaube, so blöd ist keiner, von daher musste dann doch die Flex ran. Und ja, ich finde den Protest ehrlicherweise in der Form auch, tut niemandem weh mit den Schlössern, fand ich echt, bin ich ehrlich, fand ich pfiffig. Ich wäre auf die Idee nicht gekommen. Und ja, von daher da jetzt keine große Kritik von mir. Und bezüglich der Umstellung, ehrlicherweise habe ich beim HSV, also rein taktisch, was Weiß gerade auch belegt, keine Änderung gesehen. Das Einzige, was getan wurde, war, dass Ambrosius, der an dem Tag wirklich, ja, vollkommen katastrophal gespielt hat, das muss man aber leider so sagen. Beim Kicker hatte eine 5,5 bekommen, für mich wäre es ehrlicherweise eine 6 gewesen, weil das war wirklich, also der stand quasi gar nicht auf dem Platz. Und dann kam Hatzi Kadunic und der hat dann paradoxerweise tatsächlich auch direkt noch ein Tor geschossen, nach einer schönen kurzen Ecke. Und dann drischt Muheim den Ball so aus dem Halbfeld quasi da in den Strafraum rein. Und Zikadunic köpft ihn ein. Also da hat sich dann die Einwechslung schon gelohnt. Und der HSV, da war dann gefühlt nach diesem Tor auch ein bisschen besser im Spiel. Aber dann kamen ja quasi die erneuten Proteste der Hannover-Ecke jetzt. Und das hat den HSV dann, ohne jetzt die Proteste irgendwie bewerten zu wollen, den HSV so ein bisschen auch aus dem Spiel gebracht, hatte ich das Gefühl. Weil ich glaube, wenn die Proteste nicht gewesen wären, hätten wir vielleicht Chancen gehabt, vielleicht noch einen nachzulegen, direkt danach. Aber durch die Proteste war da so ein bisschen die Luft raus. Und danach, ja, ging es dann nicht mehr ganz so schwungvoll weiter, oder Lars?
Nö, schwungvoll weiter. Wer hätte ja auch unterstellt, dass da vorher schon groß Schwung drin war. Ich habe mir hier als erstes notiert, die relevanteste Meldung nach der langen Unterbrechungspause war eigentlich, dass die Unterbrechung so lange gedauert hat, dass eine mögliche Knieblessur bei Ferai, die er kurz davor erlitten hat, Zeit hatte, offensichtlich vollständig wieder auszuheilen. Insofern, man hört ja so oft, dass das auch für die Mannschaften auf dem Platz so kontraproduktiv sei. In dem Fall ist das definitiv nicht so gewesen, denn unser lieber Emanuel Ferai war bei Wiederbeginn offensichtlich wieder voll bei Kräften. Das Spiel, um darauf zurückzukommen, blieb aber, wie ich finde, gerade mit der HSV-Brille auf total zerfahren. Und das spielte dann am ehesten natürlich Hannover 96 in die Karten. Und es blieb dabei, auch jetzt Mitte der zweiten Halbzeit, dass ich eigentlich zu keiner Phase des Spiels mal habe sehen können oder erkennen können, dass der HSV einen dauerhaften, also längeren Zugriff auf das Spiel bekommt. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass zwar ein Tor durchaus in der Luft liegt, aber ich habe eher damit gerechnet, dass es das 2-4 ist, als das 3-3. Das muss ich schon sagen. Und da hatte ja auch Louis Schaub noch eine Riesenchance. Bobby Glatzel auf der anderen Seite natürlich auch mit einer guten Gelegenheit. Und auf dem Platz war, das muss man glaube ich auch so sagen, oder blieb das Spiel insbesondere für Immanuel Ferrei alles andere als ein Zuckerschlecken. Der hat ja den ein oder anderen Tritt noch kassiert, hat da auch einen recht fiesen Tritt ganz nah an der Strafraumkante bekommen. Da habe ich auch gelesen, da wurde viel drüber rumgezetert. Aber es gab halt nicht mal einen Freistoß. Aber wenn mein Verständnis zum Beispiel des VR richtig ist, dann war offenkundig, dass es sich hier nicht um eine potenzielle Elfmetersituation und eben auch nicht um eine potenzielle rote Karte handelt, sondern es war halt klar außerhalb und damit ist es kein Eingriff. Und dann bleibt eben die, es gibt keinen Freistoß, Entscheidung bestehen. Und ja, so plätscherten eigentlich dann auch diese 15 mittleren Minuten der zweiten Halbzeit ein bisschen dahin. Noch kein Grund, zurück in die Funkhäuser zu geben, sondern erstmal an dich, Nando. Du bist hier derjenige von uns, dem heute die Chronistenpflicht für die Schlussviertelstunde, also ab der 75. Minute, zufällt. Was hast du denn für Beobachtungen noch aus sportlicher Sicht für uns aus deiner Schlussviertelstunde, die am Ende über eine halbe Stunde lang sein sollte?
Normalerweise, wenn man jetzt das Ergebnis ausklammern würde und das, was alles passiert ist, würde ich über die Schlussviertelstunde sagen, unser HSV war besser im Spiel, am Ausgleich dran und zeigte eine Siegermentalität. Das geben auch erstmal die Zahlen so her. Hohes Pressing, 58% gewonnene Zweikämpfe. Das ist der Bestwert beider Mannschaften im gesamten Spiel. 96 stand unter Druck und es spielte eigentlich nur unsere Mannschaft. Und zwar bis zur 86. Minute. Und da war sie dann plötzlich da. Hellwach, reaktionsschnell, Qualität, alles plötzlich da. Wir bekommen eine Ecke. Die wird schneller ausgeführt, als Hannover sich sortieren kann. Dann kommt eine perfekte Flanke. Bobby steht blank am zweiten Pfosten und muss den Kopf nur hinhalten. 3-3. In dem Moment, so wie sich auch dieses Tor angedeutet hat durch den aufkommenden Druck des HSV, habe ich gedacht, jetzt geht es los. Jetzt sind wir dran. Und eine Minute später holt sich Bennis die glattrote Karte ab und dann kommt wieder auch, was wir hier schon mal thematisiert hatten. Ich erinnere mich, dass ich diesen Punkt reingebracht habe, wenn du glaubst, Oberluft zu haben, zweite Luft, am Sieg zu schnuppern, dann geht der Blick nur noch nach vorne. Und obwohl wir in Unterzahl sind, spielen wir mehr oder weniger wild nach vorn, wollen den Siegtreffer und haben wieder keine Lust zu verteidigen. Und dann lädst du Hannover ein zum 3-4 und Sebastian Ernst muss den Ball nur einschieben. Da war kein mögliches Zweikampfverhalten. Da war niemand in der Nähe. Der ganze Spielzug war so einfach von Hannover und wir kriegen das 3-4. Dann bekommt Hatzi Kadunic noch gelb-rot und dann war die Messe eh gelesen. Was mich aber massiv ärgert, Hannover reicht in der zweiten Halbzeit. Ein Schuss aufs Tor. Einer. Aufs Tor, nicht Torschüsse, aufs Tor. Der ist drin, das war's. Damit knacken sie uns in der zweiten Halbzeit. In einer Schlussviertelstunde, wo wir in Unterzahl sind und wo die Mannschaft eigentlich auf dem Platz auch sich irgendwie anders sortieren muss. Auch von sich aus, wenn sie Verantwortung übernehmen will. Passiert nicht. Okay, wir verlieren. Und das muss man irgendwie auch innerhalb der Mannschaftsqualität und des Mannschaftsverhaltens analysieren. Ich habe einfach den Eindruck, und da kommt mir diese Aussage von Jonas Meffert nach dem Schalke-Spiel leider immer wieder in den Kopf, dass die Spieler nicht immer vollen Einsatz geben, wenn es um die Defensive geht oder vielleicht einfach auch diese Fähigkeiten nicht haben, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wenn er mal feststeckt. Wenn es läuft, sind alle stark, aber wenn nicht, dann fallen mir einfach da zu viele Spieler ab. Und das zeigt sich dann eben nicht nur in individuellen Fehlern, sondern auch im kollektiven Versagen. Und das war es einfach dann. Wenn ich in Unterzahl bin, darf ich so wild nicht spielen. Auf der anderen Seite nur ein Punkt vielleicht zu den Protesten, weil es gab ein Fadenkreuzplakat. Und das hat für mich dann einfach nichts mehr mit sinnvollen Protesten zu tun, liebe Fans von Hannover 96. Sowas macht man nicht, das geht nicht. Da steht wegen einem solchen Plakat ein Spiel vor dem Abbruch und es ist bekannt, dass solche Plakate einfach nicht gehen und damit tut man auch den Protesten, die man eigentlich, wo man seine Stimme erheben will, für die Thematiken in der DFL, was um strategische Partnerschaften angeht, auch keinen Gefallen. Das vielleicht nur mal an der Stelle. Am Ende brachte das gesamte Spiel ja nicht nur bei uns Fans erneut hitzige Diskussionen auf rund um die Trainerposition, sondern eben auch Jonas Bold und Klaus Koster haben ihre Köpfe zusammengesteckt und sich dann eben entschieden, heute am Montag Tim Walter freizustellen. Der HSV greift zur Ultima Ratio, die Mechanismen im Profifußball, die wir kennen. Und dann sprechen wir einfach mal drüber, Lasse. War es alternativlos aus deiner Sicht?
Kennt ja meinen Standpunkt, den habe ich ja schon öfter breit und auch ziemlich oft vertreten. Also ich finde persönlich, den Wechsel hätte man schon in der Winterpause durchführen müssen und sich dann einen Nachfolger in Ruhe hätte suchen können in dieser Winterpause. Das Schalke-Spiel hat mir dann tatsächlich ein bisschen Hoffnung gemacht, dass die geforderten Maßnahmen im Trainingslager dann umgesetzt werden, um die Defensive zu stabilisieren. Auch wenn einige, und da zähle ich mich auch explizit selbst zu, natürlich vom Schalke-Spiel so ein bisschen geblendet wurden und dem vielleicht auch zu viel Bedeutung zugewiesen haben, genauso wie dem Hertha-Spiel. Die Hoffnung darauf, dass sich wirklich was ändern wird, wird bei mir dann ehrlicherweise nach den beiden Heimspielen von Karlsruhe und Hannover jetzt komplett getilgt. Also da hat dann leider die Realität meine Wünsche eingeholt. Und heute war ja nun die PK von Jonas Bold und ich muss ehrlich sagen, ich fand die PK sehr gut. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, war ja in der PK auch sehr viel drinne. Und ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen dabei, zwischen den Zeilen zu lesen und was ich da so reininterpretiere oder was ich da so rauslese. Und es wurde ja versucht, in der Defensive, in der Trainingslage die Defensive zu stabilisieren, wie ich es eben auch schon meiner persönlichen Meinung gesagt habe, was dann ja auch gegen Schalke relativ gut funktioniert hat. Anschließend verfiel der HSV dann aber gerade in den Heimspielen wieder in diese alten Muster. Und für mich konnte ich auch bei der PK so ein bisschen rauslesen, bei Bolz Worten, dass dann Tim Walter wohl auch so ein bisschen mit seinem Latein am Ende schien. Als für mich klang es dann auch so ein bisschen so, als wenn dann bei Tim Walter auch so ein bisschen die Bereitschaft gefehlt hat, seinen Spielstil noch weiter anzupassen und noch defensiver zu spielen. Ich glaube, es wurde im Trainingslager was einstudiert, das hat dann phasenweise funktioniert und dann ist die Mannschaft vielleicht so in die alten Muster verfallen, dass es wieder aufgebrochen ist und dann hat wahrscheinlich Tim Walter gesagt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll und dann hat Bold gesagt, du musst noch mehr verändern und dann hat Tim Walter wahrscheinlich gesagt, nein, das ist mein Stil und den werde ich nicht in der Form verändern, dass wir nachher in Anführungszeichen keinen Walterball mehr spielen, wenn man das so nennen möchte. Das ist ja wieder Definitionssache, was Walterball und was nicht. Aber wahrscheinlich sind dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, zwei Welten aufeinander geprallt. Aber ich glaube, dass Tim Walter dann einfach nicht mehr bereit war, noch mehr anzupassen. Und insgesamt wirkte er dann auch so ein bisschen, das hat ja Bold auch mit der Referenz so ein bisschen, ich glaube, es wollte auch ein bisschen so eine Referenz zu Kloppo sein, der gesagt hat, er fühlt sich müde. Und ich glaube, das wollte Bold damit auch sagen. Er hat ja auch gemeint, dass die Situation in HSV ja nicht immer einfach ist, das hat er ja auch zugegeben, weil das halt ein Posten ist, der mir sehr unter Beobachtung steht, das wissen wir alle. Und dadurch hat Tim Walter natürlich auch so ein bisschen, das haben wir glaube ich auch alle so ein bisschen gemerkt, so ein bisschen festgefahren und kraftlos gewirkt. Und bei Freunde fiel heute Morgen der Begriff Ermüdungsbruch und ich finde, der passt einfach perfekt auf die Situation.
Da hast du, finde ich, gerade ganz viel schon vorweggenommen, was ich hier auch für mich erstmal mitnehme und ja, was so meine Gedanken, und das ist natürlich alles auch ein Prozess. Wir sind jetzt mit der Realität, Tim Walter nicht mehr Trainer des HSV ist, noch keine 12 Stunden konfrontiert und final abschließend bewerten kann und möchte ich das vermutlich jetzt auch noch gar nicht. Was man ja hier nachhören kann, ich war durchaus zur Winterpause damit einverstanden, mit Tim Walter weiterzumachen, unter der Prämisse, dass man sich zusammensetzt, analysiert und gemeinsam, und damit meine ich eben die sportliche Leitung, das Trainerteam und die Mannschaft im Zweifel, zu dem Ergebnis kommt, dass das der erfolgsversprechendste Weg in dem Moment ist, in die Zukunft weiterzugehen und den Weg zu verfolgen. Damit konnte ich mich dann identifizieren, das ist in Ordnung. Jetzt ist es so, dass tatsächlich diese 7 Wochen seitdem und insbesondere die 4 Spiele, die wir seitdem vom HSV gesehen haben, dafür gesorgt haben, dass mein Glaube daran oder mein Vertrauen da rein sukzessive, zunächst langsam wegerodiert ist und jetzt tatsächlich mit dem Hannover-Spiel am Freitagabend gänzlich seine Grundlage verloren hat. Das muss ich ganz klipp und klar so sagen. Ich war in der Halbzeit schockiert, ganz ehrlich, ratlos, wie das erklärbar ist, was auf dem Platz passiert ist. Und die zweite Halbzeit war dann in vielerlei Hinsicht, ich möchte jetzt einfach mal sagen, wenn man davon kommt, zu überlegen, wie zieht man den Karren dort aus dem Dreck? Was gibt es für Lösungsansätze oder Mechanismen? Ja, ich würde jetzt fast von einem Offenbarungseid sprechen, weil es ist eben dabei geblieben bei dem, was in der ersten Halbzeit präsentiert wurde. Und ja, so ist mein Glaube dann tatsächlich auch weg. Und um auch da eine Frage einzugehen, Nando, für mich ist das dann eine absolut alternativlose sportliche Entscheidung. Ich finde nämlich, dass gerade die Defensive in den vier Spielen, die wir gesehen haben, und auch bin ich auch ganz bei dir, Lasse, zu sagen, das Schalke-Spiel hat vielleicht aus der Direktwahrnehmung ein Stück weit geblendet. Wenn man sich damit auseinandersetzt, haben wir dort 28 Torschüsse zugelassen. Dreimal Pfosten und Latte hat Schalke getroffen. Das heißt, wir hatten da auch wirklich den Papst in der Tasche in dem Spiel und haben uns das, da nehme ich mich nicht aus, in weiten Teilen der HSV-Community als solide Defensivleistung zurechtgebogen, zurecht argumentiert. Das ist in der Form wirklich geschönt. Für mich ist das aus heutiger Perspektive so. Und ich hatte das Gefühl, die Mannschaft gerade jetzt gegen Hannover, das war so die Spitze dann das Ganze, die Speerspitze, die Mannschaft schien verunsichert darüber zu sein, was der Einzelne auf dem Platz tun soll. Und wenn man jetzt überlegt, wir haben in der Hinrundenanalyse gesagt, vielleicht war es auch zu wenig Walterball, zu viel Walterball, vollkommen egal. Jetzt sind Anpassungen passiert und egal welches Spielsystem man spielt, je komplexer es wird und das, was Tim Walter vom HSV und seinen Spielern verlangt hat, war ein relativ komplexes System oder ist ein relativ komplexes System. Das Ganze funktioniert eben nur dann, wenn ein Rädchen ins andere greift. Und ich habe jetzt zunehmend in der Rückrunde und wie gesagt, Höhepunkt jetzt gegen Hannover 96, das Gefühl gehabt, dass der einzelne Spieler nicht mehr wusste, was sein Nebenmann tut. Und dadurch sind eben diese Lücken entstanden, dadurch ist Sand im Getriebe gewesen und das ganze System, das ganze Spiel, die ganze Spielanlage des HSV ist dann kollabiert, in sich zusammengefallen. Und das ist meine sportliche Analyse der letzten vier Spiele und die kommt dann eben zu dem alternativlosen Punkt, an dem wir heute standen und die uns der HSV, und das ist eine völlig andere Seite dieser Medaille, wie ich finde, persönliche Anmerkung von mir. Ich finde es bedauerlich, dass Tim Walter nicht mehr HSV-Trainer ist, aus rein persönlicher Komponente. Ich hätte mir von Herzen gewünscht, dass wir mit Tim Walter den Erfolg haben, den er, glaube ich, mit jeder Faser, und das nehme ich ihm voll ab, mit jeder Faser seines Körpers im Zweifel auch erzwingen wollte, mit und für den HSV. Und umso glücklicher in einer so, ja, doch ein Stück weit bedrückenden und blöden Situation bin ich darüber, wie es dem HSV gelungen ist, diese Entscheidung transparent und stilvoll, ist das Wort, was ich mir hier notiert habe, zu kommunizieren. Denn da braucht man gar nicht so viele Jahre in die Vergangenheit zurückblicken. Das war nicht immer so bei unserem HSV. Und häufig hat sich der HSV da, sei es menschlich oder wie auch immer, eher verhalten wie der emotionale Elefant im Porzellanladen. Und das ist dann die Medaillenseite an dieser gesamten Trennung, wo ich hier auf meinem Zettel tatsächlich ein Plus stehen habe. Da bin ich sehr zufrieden mit, wie das Ganze gelaufen ist. Ich weiß nicht, kannst du mir folgen, Nando?
Absolut. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Winterpause und Rückrunde, wie ihr das gemacht habt, oder Start der Rückrunde, auch Bezug nehmen. Ich war, das kann man genauso hier nachhören, mit der Entscheidung aus dem Winter war ich einverstanden, bin damit konform gegangen, war nicht so kritisch wie Lasse, der war sicherlich eher der größere Kritiker dieser Entscheidung. Ich bin da eher bei Lars gewesen, was die Einstellung dazu angeht. Das ist auch vollkommen fein, dazu stehe ich auch. Allerdings war ich gegen Schalke, was die Defensivarbeit angeht, hier deutlich kritischer. Und dafür wurde ich dann im Nachgang auch noch kritisiert von unserer Hörerschaft, warum ich denn so kritisch gewesen bin. Nichtsdestotrotz habe ich bis zum Hannover-Spiel trotzdem eher den Glauben gehabt, wir kriegen das hin. Weil, okay, der KSC kann passieren, auswärts gegen Berlin deutlich besser defensiv, war für mich ja das beste Auswärtsspiel. Das heißt, gegen Schalke glücklich, gegen Berlin souverän, defensiv auswärts, also die Auswärtsschwäche ausgemerzt, gegen den KSC zu viel Spektakel, korrigierst du gegen Hannover. Und nach dem Spiel gegen Hannover am Freitag ging es bei mir los, und manifestierte sich dann am nächsten Tag am Samstag, dass der HSV tatsächlich einen neuen sportlichen Impuls braucht von der Trainerbank. Und die Nachricht hat mich heute früh dennoch überrascht. Vielleicht lag es daran, dass ich aufgrund des Super Bowls ein bisschen länger geschlafen habe. Aber ich sah dann hier auch keine Alternative mehr. Das war mir am Wochenende klar. Und ich glaube, irgendwann greifen einfach die Mechanismen im Fußball. Davor ist dann der HSV auch nicht gefeit. Und da ihr schon viel zu der Situation sportlicher Natur gesagt habt, würde ich vielleicht gerne ein paar Worte über Tim Walter sagen, die jetzt vielleicht nicht ganz zu den sportlichen Punkt betreffen. 103 Spiele, 55 Siege, 218 Tore und 1,82 Punkte im Schnitt in 956 Tagen als Trainer des HSV. Das ist die längste Amtszeit seit Frank Pagelsdorf. Wir haben unter Tim Walter das Pokal-Halbfinale als Zweitligist erreicht, aber leider eben nicht den Aufstieg. Dennoch hat Tim Walter für mich Erfolge vorzuweisen. Tim Walter hat dem HSV eine sportliche Identität gegeben. Sowas hatten wir hier viele Jahre nicht. Spieler wie Ludovit Reis oder Robert Glatzel sind seinetwegen in Hamburg geblieben, trotz Angebote. Tim Walter hat zusammen mit Jonas Bold Beständigkeit und Geschlossenheit in unseren launischen Verein gebracht. Und die Emotionalisierung, die nach der Tristesse abstieg und den missratenen Versuchen mit Wolf, Hacking und Tune in Sachen sportlicher Linie, die hat das Feuer im Volkspark wirklich neu entfacht und das geht schon viel auf Tim Walter. Und die Mannschaft hatte dann auch eine spürbare, starke Mentalität und egal wie man zur Person Tim Walter steht, der nach außen vielleicht arrogant wirkte, aber und einige vielleicht auch jubeln, weil er weg ist, weil er für viele ein Sturkopf war, weil er sein System durchgespielt hat, wo ich immer der Meinung bin, jeder Trainer hat irgendwo seine Philosophie, die er durchzieht. Tim Walter hat den HSV gelebt. Ja? Der hat sich hier voll und ganz dem HSV verschrieben. Und wie du schon gesagt hast, Lars, das Abschiedsvideo vom HSV, die Worte von Jonas Bold zum Abschied, aber auch die Worte, mit denen Tim Walter zitiert wird bei der Freistellung, machen es für mich zu einer traurigen, aber wahrscheinlich der schönsten Freistellung, die wir hier beim HSV erlebt haben.
Ja, ich habe ja, wie ich es eben gesagt habe, Tim Walter für seine taktische Art und Weise und für seinen Walter Bayer oft hier im Podcast auch kritisiert. Ich habe ja immer gesagt, wenn es dann funktioniert, das ist wahrscheinlich der schönste Fußball, den wir beim HSV je gesehen haben. Aber es waren dann mir doch zu viele Risiken und zu viele Faktoren, warum es dann zu oft auch nicht funktioniert hat. Trotzdem muss man bedenken, dass Tim Walter alles für den HSV geleistet hat. Er hat den Verein, die Stadt und die Fans durch seine menschliche Art, die natürlich nicht jedem gefällt, das ist normal, das ist bei jedem Menschen so, dass man einfach nicht allen sympathisch ist, und auch durch seine Spielphilosophie und seine ganze Art und Weise wirklich geeint, und er hat dem Verein wieder eine Richtung, ein Gesicht gegeben, und man könnte eigentlich plakativ sagen, er hat den HSV wieder sexy gemacht. Das sieht man auch an den Zuschauerzahlen und am Standing des HSV in Deutschland mittlerweile. Also, und ehrlicherweise ist das für mich im Kern vielleicht sogar höher einzustufen als ein Aufstieg. Das kann man durchaus so sehen. Und ich persönlich bin seit Mitte der 2000er HSV-Fan und habe seit der Pfingstsaison eine Dauerkarte. Und Walter ist für mich persönlich der mit Abstand bedeutendste und einflussreichste HSV-Trainer in meiner Fanlaufbahn. Und ich hätte es ihm menschlich wirklich sehr gegönnt, dass wir mit ihm zusammen das große Ziel erreichen und dann mit ihm gemeinsam wirklich den Aufstieg hätten feiern können. Das hätte ich ihm wirklich, wirklich, wirklich von tiefstem Herzen, hätte ich das, auch wenn ich ihn so oft taktisch kritisiert habe, hätte ich ihm das einfach wirklich gegönnt. Und das, ja. Und sollte der Aufstieg diese Saison mit meinem Trainer klappen, finde ich auch, dass Tim Walter einen großen Anteil an diesem Aufstieg hat, weil er wirklich das Fundament dafür dann gelegt hat. Und deshalb will ich an dieser Stelle nochmal sagen, danke Tim für deinen unermüdlichen Einsatz und deine Passion für den HSV. Du bist und bleibst ein HSVer und einer von uns. Und ich hoffe, das war jetzt nicht so kitschig, aber das wollte ich einfach mal loswerden.
Danke, Lasse. Ich wollte eigentlich mit Danke, Tim anfangen, aber ich fange mal mit Danke, Lasse an, weil du hast gerade sehr schöne Worte gefunden, wie ich finde. Du hast über Passion gesprochen, du hast über Leidenschaft gesprochen und du hast darüber gesprochen, dass Tim Walter ein Mensch ist, der es vermocht hat, unseren Verein zu einen. Und ich weiß, wie sehr ich in den vergangenen 2,5 Jahren in Situationen, in denen es nicht so rund lief, wie man sich das Woche für Woche natürlich wünscht, wie ich mich geklammert habe an diese Bilder des Löwenpapas, der diese Wagenburg-Mentalität implementiert hat und der es über weite Strecken seiner 2,5 Jahre geschafft hat, eine Atmosphäre und eine Stimmung in die Truppe zu bekommen, die nach außen gelebt hat, vollkommen egal, wir können irgendwie jeden Umständen trotzen und egal, was ihr uns für Hürden in den Weg werft, gemeinsam kommen wir darüber hinweg. Und das ist eine DNA, eine sportliche DNA, eine Einstellungs-DNA, die ich so in dieser Konsequenz beim HSV seit Jahrzehnten vermisse und nicht gesehen habe. Vielleicht phasenweise unter Thomas Doll, aber in einem völlig anderen Kontext. Und Ein Wort hast du noch benutzt, Lasse, was ich auch nochmal aufgreifen möchte, und das ist das Wort Fundament. Ich glaube, dass unabhängig von dem, ja, bedauernswerten, das meine ich genauso, Ende der Amtszeit von Tim Walter jetzt, Fundamente entstanden sind in den vergangenen 2,5 Jahren, die auch eine Basis sein werden und sein müssen für das, was in den nächsten Schritten kommt. Und deswegen möchte ich jetzt mit den Worten schließen, mit denen ich eigentlich beginnen wollte. Und das ist: Danke, Tim Walter. Es mag schizophren klingen, aber ich blicke mit großer Freude zurück auf die vergangenen 2,5 Jahre. Jetzt haben wir heute diesen Tag, der so ein bisschen eine Zäsur ist mit der Trennung von Tim Walter. Und gerade deshalb blicke ich hoffnungsvoller in die Zukunft, als ich das gestern getan habe. Das meine ich mit, das mag schizophren klingen, aber ich glaube, wir alle sind Tim Walter zu einem gewissen Maße in unterschiedlicher Ausprägung, aber zum Dank verpflichtet für das, was er mit 100%iger Leidenschaft für unseren Verein gemacht hat.
Und trotzdem sind wir mit der sportlichen Entscheidung einverstanden und das genau. Ist vollkommen okay so, dass wir jetzt hier eine Trennung haben beim HSV. Da widerspricht hier keiner von uns. Das sind nun mal sportliche Themen, die dann in den Vordergrund rücken und wir wollen jetzt nicht jeden möglichen Fehler sportlicher Art irgendwie ausdiskutieren, den Tim Walter in dem einen oder anderen Spiel gemacht hat, sondern übergeben an Coach Bürger, dem die letzten Worte zu dieser Thematik gehören.
Ja, da steigt man in den Flieger, fliegt aus Hamburg los, landet in Antalya und plötzlich wäre man vielleicht gerne in Hamburg geblieben, vielleicht wäre dann ein Jobgespräch offen gewesen, aber ist es mal so, Walter ist weg, kam vielleicht nicht ganz unerwartet. Dennoch hätte ich natürlich gerne gesehen, dass Tim Walter Erfolg hätte, aber Fußball ist Ergebnissport. Die Ergebnisse sind ausgeblieben. Die Defensive hat nicht funktioniert in den letzten Spielen, besonders zu Hause. Auswärts noch besser gespielt, dann aber zu Hause die guten Auswärtsleistungen nicht mit Heimleistungen dann gefolgt. Und dann ist das halt so im Geschäft Fußball, dass man dann die Reißleine ziehen muss. Ich glaube, wir als HSV-Fans haben vieles zu verdanken an Tim Walter. Und jetzt hoffe ich, dass Jonas Bolt diesen Weg irgendwie weitergehen will mit dieser spielerischen Identität, die Tim Walter uns gegeben hat. Voraussichtlich erstmal mit Merwin Polzin finde ich eigentlich nachvollziehbar, ein paar neue Impulse zu setzen vielleicht, ein, zwei neue Ideen reinzuschmeißen, ohne das Ruder jetzt komplett umzuschmeißen. Und das finde ich auch okay. Finde viele, so das Gefühl von der ganzen HSV-Bubble ist halt, dass das weitergeht mit dem Fußball, dass man mit dem Fußball eigentlich einverstanden war, wenn es gut gelaufen ist. Wenn nicht, dann war natürlich die Kritik da, aber so ist es immer. Egal, ob man wie Tim Walter spielt oder man wie Otto Rehhagel oder Hübsch Sivin spielt, das ist alles dasselbe. Solange die Ergebnisse da sind, geht man vieles mit. Und ja, ich bin dann auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber die Entlassung kommt jetzt nicht unerwartet, überraschend. Und ja, wir werden sehen. Ich freue mich sehr auf die Folge von euch und bin sehr gespannt auf eure Eindrücke und eure Einschätzung zur Entlassung von Tim Walter.
Herr Bürger, die Eindrücke musst du jetzt nachhören. Ich hoffe, du gehst mit unseren Eindrücken konform. Kein Tim Walter mehr, aber natürlich noch ein Man of the Match. So schwer es nach dem Spiel gegen 96 auch war, Punkte zu verteilen. Los geht's.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den versucht zu Magert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Kurz und schmerzlos, Lasse, wer war dein Spieler des Spiels?
Miro Muheim.
Das war kurz und schmerzlos, Miro Muheim. Und ich konnte guten Gewissens keinen Spieler wählen. Es ging einfach nicht, weil ich einfach noch so enttäuscht bin von der Mannschaftsleistung. Und dann habe ich mich entschieden, hier keinen Spieler zu wählen. Und mein Dankeswort an Tim Walter fehlt noch. Und das bringe ich jetzt hier an. Denn das ist für mich jetzt eine emotionale Wahl zu dem Spiel und keine sportliche. Es war einfach auch mein Wunsch, noch einmal Danke zu sagen an unseren ehemaligen Trainer, der jetzt deswegen mein Man of the Match gegen Hannover ist. Danke für alles, Tim Walter. Du warst für mich der beste Trainer seit Martin Jol hier beim HSV.
Mein Man of the Match für das Spiel gegen Hannover. Es war schwierig, einen auszusuchen. Besonders wenn man 4 Tore wieder zu Hause kassiert, ist es auch schwierig, auf einen Defensivspieler zu kommen. Aber dennoch fällt meine Entscheidung auf Miro Muheim, der dennoch in den in unseren alle drei Toren beteiligt ist. Deswegen für mich Miro Muheim, Man of the Match.
Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Ich habe ja gesagt, die linke Seite war das, was mir am ehesten gefallen hat beim HSV. Wenn man es so sagen möchte, dann war hier unter den Blinden der einäugige König Jean-Luc Dompé.
Also zweimal Muheim, einmal Dompé. Meins nehmen wir mal ganz kurz raus. Und unsere Hörerschaft war auch nicht groß motiviert, verständlicherweise. Miro Muheim und Bakary Yatta haben 7 Punkte bekommen und sind auf Platz 3. Dompé ist auf Platz 2 mit 16 Punkten und die meisten Punkte und somit der Man of the Match gegen Hannover. Herzlichen Glückwunsch. Back-to-back-Champ sozusagen. Emanuel Ferrei mit 17 Punkten. Ja, und dann schauen wir jetzt nach vorne auf den Samstag, denn da gastiert unser HSV im Ostseestadion, der Heimstätte von Hansa Rostock. Und an dieses Stadion haben wir aus sportlicher Sicht gute Erinnerungen. Zweimal mussten wir in der zweiten Liga gegen Rostock spielen. Beide Male haben wir gewonnen. In dieser Saison gelang unserer Mannschaft erstmal ein 2:0 Heimsieg. Lars, wie fällt dein Rückblick aus?
Ich hatte gar nicht so lebhafte Erinnerungen an das Spiel und habe mich damit nochmal so ein bisschen auseinandergesetzt und zurückgeschaut in die Vergangenheit, was ich ja mit großer Freude tue, habe ich ja gesagt. Und wenn man sich nochmal vergewissert, was da eigentlich die Rahmenbedingungen des Hinspiels waren, dann muss man schon schmunzeln. Und unsere Innenverteidigung bestand aus Dennis Hatzikadunic und Sebastian Schonlau. Das wird nicht so sein am kommenden Wochenende. Das Trainerduell hieß Tim Walter gegen Alois Schwarz. Das wird auch nicht so sein. Da werden beide Bänke anders besetzt sein. Und was wahrscheinlich der allergrößte Unterschied zwischen Hinspiel und jetzt im Rückspiel ist, im Hinspiel spielte der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Das war das absolute Spitzenspiel. Und am Ende von diesem Spitzenspiel stand ein, wie ich finde, souveräner und ungefährdeter 2:0-Erfolg des HSV. Den haben wir mit Toren zum, wie sagt man da, in der Sportreporterbranche zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten gemacht, nämlich 45+5 gehen wir durch Ludovic Reis 1:0 in Führung und kurz nach Wiederanpfiff, in der 48. machen wir das 2:0 und das zieht dann dem Gegner einfach den Stecker im Volksparkstadion. Das war ein ganz, ganz sachlicher, solider, seriöser Auftritt vom HSV, aus dem ich wenige bis gar keine Rückschlüsse aufs Rückspiel ziehen würde.
Können wir wahrscheinlich auch nicht. Gibt ja auch komplett zwei neue Trainer. Außerdem ist es jetzt Platz 17 gegen Platz 3. Also ein Topspiel ist es schon mal in der Form nicht. Und es hat sich eben bei, wie du es gerade angekündigt hast, bei Rostock etwas auf der Trainerposition getan. Nach dem 16. Spieltag stand Hansa auf dem Relegationsplatz. Alois Schwarz wurde freigestellt. Neuer Trainer ist Mersat Selimbegovic. Der war bis zur letzten Saison noch Trainer bei Jan Regensburg. Und der kennt den Abstiegskampf. Und wie schwer jedoch so ein Trainerwechsel ist, wie kompliziert, vielleicht auch in der Abstiegskampfsituation, zeigt jetzt nicht nur der FCK, sondern eben auch Hansa Rostock. Selimbegovic hat jetzt 3 unterschiedliche Systeme ausprobiert. In den 4 Pflichtspielen 4-2-3-1 in Nürnberg und zu Hause gegen Elversberg. Dann in Hannover ein 3-4-1-2 und jetzt gegen Osnabrück ein 4-4-2. Gereicht hat es nur zum Sieg zu Hause gegen Elversberg. In Nürnberg und Hannover wurde verloren. Es ist natürlich eine kleine Sample Size, aber Selimbegovic geht den Abstiegskampf mit seinen Mannschaften sehr körperlich an. Ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, wie Jan Regensburg letzte Saison unter ihm gespielt hat, als sie eben auch abgestiegen sind. Und da hatte seine Mannschaft die meisten gelben Karten und die drittmeilsten Fouls. Das ist dann irgendwo auch ein Stück weit etwas, wo ich jetzt sagen würde, das passt von der Mentalität ganz gut zu Hansa, die ja auch gerade auch in den Duellen gegen den HSV, die wir uns ja ein bisschen genauer immer anschauen, sehr körperlich zur Sache gehen, sehr intensiv. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich für Selimbegovic entschieden hat in Rostock, weil man da einen Trainer hat, der die Liga kennt, der die Situation im Keller kennt, der auch sicherlich eine gewisse Körpersprache, eine gewisse Emotionalität in diese Situation reinbringen kann. Spielerisch schwierig, da was rauszufinden, wenn man auf Platz 17 steht und gegen den letzten 0-0 spielt. Hochglanz wird es nicht sein. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da muss man als Gegner eher diese Intensität auf dem Platz besser ausspielen. Und es ist jetzt auch nicht nur was auf der Trainerbank passiert, denn auch der Kader wurde verändert, Lasse. Da gibt es 3 Neuzugänge, aber auch interessante Entscheidungen in der Kaderbereinigung und auch einige nicht einsatzfähige Spieler. Runde uns das mal ab.
Also im Feld hat man 2 neue Spieler geholt. Das ist einmal Svein Aron Gudjonsson von Elfsborg aus Schweden, 25-jähriger Mittelstürmer, isländischer Nationalität. Und dann haben wir noch Konstantin Stafilidis, den könnte man vielleicht noch von Bochum und Augsburg kennen, linker Verteidiger, eigentlich auch kein schlechter Spieler, Grieche, 30 Jahre alt, war vorher vereinslos, hat beide auch schon ein paar Einsatzminuten bekommen. Und dann haben wir im Tor einen alten Bekannten aus Hamburg, Marco Johansson, ist ausgeliehen worden, nachdem man ja irgendwie Ewigkeiten keinen Verein für ihn gefunden hat. Und jetzt ist er, oder ich weiß gar nicht, wo er jetzt vorher war, ehrlicherweise, weil das ist echt so eine Personalie, die echt so ein bisschen ziemlich in den Hintergrund gerückt ist beim HSV. Also ja, der ist jetzt quasi zweiter Torwart bei Hansa Rostock. Und wenn man jetzt guckt, wer verschoben wurde, sag ich mal, weil gegangen ist er nicht, das spielt dann wahrscheinlich auf Lukas Hinterseher an. Für den anscheinend, ich weiß nicht warum, qualitativ von der Einstellung her, der so tief, also nah bin ich an Hansa nicht dran, für ihn ist auf jeden Fall kein Platz mehr im Profikader, sondern er spielt jetzt bei Hansa Rostock 2 in der Regionalliga Nordost. Also der wird gegen uns, außer er wird nochmal schnell spontan als Ex-Spieler hochgezogen, jetzt fürs HSV-Spiel kein Tor gegen uns schießen. Wenn wir jetzt auf die Verletzten gucken, dann haben wir da auch noch einen alten Bekannten, das ist Jonas David, der ja an Hansa Rostock ausgeliehen ist. Der laboriert seit Januar an Oberschenkelproblemen und ist auch nicht einsatzbereit. Genauso Elias Höftmann, der Torwart, Kreuzbandriss seit Januar, und Lukas Scherif, der Linksverteidiger, eine Knie-OP auch seit Januar. Also die drei Spieler sind auch nicht fit im Spiel gegen uns.
Ja, und die Abstiegsgefahr, die kann man eigentlich immer nur mit kämpferischem Einsatz irgendwie versuchen zu bekämpfen. Spielerisch ist es dünn. Ich stelle mir seit heute die Frage, Lasse, ob die Veränderungen beim HSV für Hansa eine Chance sein können. Kann Hansa Rostock die Veränderung auf der Trainerbank und den vielleicht damit verbundenen Prozess innerhalb unserer Mannschaft und ja, den jetzt auch wachsenden Druck vielleicht nutzen, indem sie uns so intensiv angehen, oder glaubst du nicht, dass Hansa die Mittel dafür hat?
Wenn jetzt ein komplett anderer Trainer ohne Übergangsphase gekommen wäre und nicht Polzin eingesetzt worden wäre, hätte ich gesagt, ja. Aber dadurch, dass Polzin ja so lange und so nah schon mit Walter zusammenarbeitet, sage ich nein, weil Lars hat es ja vorhin erzählt, gegen Osnabrück war es quasi Not gegen Elend. Und das ist ja auch der allgemeine Tenor, wenn man so die Leute hört, die sich so ein bisschen mit Hansa Rostock beschäftigen oder Leute kennen, die sich mit Hansa Rostock beschäftigen, dass Hansa wohl wirklich spielerisch arg limitiert ist. Das heißt, Rostock kommt nur über den Kampf, kann man sagen. Und auch wenn das beim HSV momentan eine spezielle Situation vorliegt, sehe ich da ehrlicherweise schon eine Gefahr, aber nichts, was mir jetzt wirklich großartig Angst macht. Und Hansa wird natürlich alles reinwerfen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist eine einschüchternde Heimatatmosphäre, gerade gegen den Klassenfeind vom HSV, so würde ich es mal benennen. Und für die Fanszene von Hansa Rostock hat dieses Spiel gegen den HSV auch einen deutlich höheren Stellenwert als für unsere Fanszene. Das muss man leider auch, das ist die Wahrheit, das muss man auch so aussprechen, wie es ist. Braucht man nichts beschönigen. Von daher wird da das Stadion, wird das Dach wird wegfliegen, die Stimmung wird explosiv und auch, wie man es von Hansa Rostock kennt, im positiven und wie im negativen Sinne gemeint, aggressiv sein. Und ja, ich denke, das ist das, was den HSV, auf das, was sich der HSV einstellen muss. Spielerisch habe ich ehrlicherweise keine große Angst vor Hansa Rostock.
Ich denke, dass die Situation folgende ist. Wir als HSV wissen sehr genau, auf was wir uns einstellen können. Das hast du gerade ziemlich präzise umrissen. Was uns erwartet, welche Stimmung uns erwartet, was für eine Marschroute Hansa Rostock an den Tag legen wird. Das heißt, keine großen Überraschungen. Umgekehrt ist es für Hansa Rostock eine Chance, dass beim HSV so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein sportliches Vakuum herrscht. Nie im Leben. Ganz ehrlich nicht. Weil wie möchte ich eine Mannschaft vorbereiten, wenn ich nicht weiß, worauf? Wären wir mit Tim Walter dort angereist, wäre die Drucksituation, weil wir davon gesprochen haben, immens viel größer. Weil das Ganze wäre unter dem Brennglas von Fußball-Deutschland passiert. Dieser Druck, schafft es Tim Walter noch eine Woche oder ist er jetzt weg oder ist weg? Der ist raus. Wir haben einen Interimstrainer, der nur gewinnen kann, auf der Bank sitzen, mit Merlin Polzin. Wie er als Marschroute das Spiel angeht, weiß Mersat Selimbegovic nicht. Das wissen wir auch nicht. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal kurz drauf. Aber ich sehe überhaupt nicht, wie das für Hansa Rostock eine Chance sein soll. Hansa Rostock, eine Mannschaft, die, du hast es gesagt, sehr limitiert ist. Die haben in 21 Spielen 20 Tore geschossen. Das ist eine Mannschaft, die aber immerhin, und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, aus diesen 20 Toren 6 Siege produziert hat. Die spielen ganz selten unentschieden. Die sind Tabellenvorletzter, weil sie 12 Mal verloren haben. Die haben nur, in Anführungsstrichen, 3 Remis, aber haben 6-mal gewonnen. Das ist nur ein Sieg weniger als beispielsweise der KSC auf Platz 11. Der Unterschied zwischen dem KSC und Hansa Rostock ist, Hansa Rostock verliert seine Spiele im Zweifel, spielt sie nicht Remis. Und es ist kaum zu erwarten, dass Hansa mehr als ein Tor pro Spiel schießt. Und jetzt komme ich wieder mit dem Selbstverständnis des HSV. Wir sind der klare Favorit dort und wir sind in jedem Auswärtsspiel, egal wo, egal mit welchem Trainer auf der Bank und egal mit welchem taktischen Konzept. Und wenn es qua individueller Klasse ist, in der Lage, 2 Tore zu schießen. Für Hansa Rostock ist das ein Spiel, in dem sie nur gewinnen können.
Klingt so ein bisschen wie der alte Spruch in der Kreisliga, Sieg oder Spielerbruch. Gerade auch, was die Stimmung in Rostock angeht. Und da werden wir mal schauen, wie es da mit den Protesten weitergeht. Sprechen wir über Merlin Polzin, der beim HSV jetzt erstmal die Cheftrainerarbeit übernimmt, zusammen mit Loïc Favé. Also, ob wir einen neuen Trainer bekommen und wann, das ist offen. Klar kommuniziert wurde heute, Merlin sitzt auf der Bank, ist sozusagen der Interimsmagier. Und was kann er jetzt tun? Wir können ja mal personell schauen. Benes, Hatzikadunic, beide gesperrt. Okugawa und Schonlau, wahrscheinlich weiterhin verletzt. Lars. Dennoch, er hat eine große Chance, sich als Trainer zu zeigen. Und da kann man schon einiges tun, wenn man schon seit 3,5 Jahren im Verein ist und diese Mannschaft kennt, oder?
Genau. Und ich bin sogar der festen Überzeugung, und das ist jetzt kein Argument, weil das ist halt jetzt so der Sachverhalt, dem wir uns entgegenstellen müssen. Ich glaube sogar, dass es durchaus sinnvoll sein kann, für das Auswärtsspiel, was jetzt kommt, zunächst mit der Interimslösung Merlin Polzin ranzugehen. Denn, jetzt schauen wir mal ein und seit 2 Wochen weiter, es folgen für einen dann möglicherweise neuen Trainer 2 Heimspiele gegen, sind es die beiden Aufsteiger? Ist es Elversberg und Osnabrück?
Ja, sind es.
Genau. 2 Heimspiele, wo es überhaupt keine 2 Meinungen gibt, dass der HSV diese Spiele gewinnen muss. So. Und das sind doch dankbare Spiele für einen neuen Trainer, das Implementieren von geänderten, neuen, wie auch immer, Strukturen. Das heißt, wir gehen dort mit Merlin Polzin in dieses Spiel, was ich strategisch für die komplett richtige Entscheidung halte, unabhängig davon, was danach passiert, ob das mit Merlin Polzin weitergeht oder nicht. Was kann Merlin Polzin tun? Ich habe das ja eben in meiner Analyse so ein bisschen gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass das Gesamtkonstrukt, hoppla, mein Mikro, dass das Gesamtkonstrukt des HSV quasi in sich kollabiert ist und dass meine Analyse dessen oder meine Erklärung dafür ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die Spieler im Zweifel überfrachtet waren auf dem Platz mit unterschiedlichen Möglichkeiten und am dadurch vielleicht nicht mehr wussten, was macht mein Nebenmann, was mache ich eigentlich jetzt in dieser Situation und situativ nicht mehr die Lösung gefunden haben, die die Mitspieler erwartet haben. Dadurch waren die Lücken zu groß, die Rädchen griffen nicht mehr ineinander. Und wenn jemand in der Lage ist, derartige Dinge zu erkennen und daran zu arbeiten, dann ist es doch derjenige, der bereits seit langem mit der Mannschaft gearbeitet hat, sodass ich jetzt sagen würde, was ist die Hauptaufgabe von Merlin Polzin in dieser Trainingswoche und mit Blick auf das Spiel bei Hansa Rostock? Es wird nach meinem Empfinden darum gehen, den Spielern die Komplexität der einzelnen Spielsituationen ein bisschen zu nehmen. Ihnen, um das mal mit den Worten des ganz geschätzten Arbeitskollegen zu sagen, so ein bisschen nach der KISS-Regel zu agieren. Keep it stupid and simple, sagt der gute Mann immer. Schöne Grüße, er weiß Bescheid, dass er gemeint ist. Das heißt, den Spielern einfache Weisungen mitgeben, klar vorgeben, wie Situationen auf dem Feld zu lösen sind, wenig Input im Sinne von verschiedene Optionen zu geben, den Spielern im Zweifel auch ein gewisses Maß an Freiheit zu lassen, aber dann eine klare Vorstellung der Mannschaft mitzugeben, wie die Marschroute sein kann und damit so ein bisschen zu simplifizieren und im Zweifel wieder dafür zu sorgen, dass die Rädchen etwas näher zueinander kommen. Und das alleine, glaube ich, kann Verunsicherungen ein Stück weit lösen und damit dann auch Fesseln lösen und dann damit wieder dahin ein Stück weit einen Weg zurückfinden, dass Mechanismen wieder greifen. Und wenn da ein kleines bisschen in diese Richtung schon passiert unter Merlin Polzin am Wochenende, dann muss das einfach für einen Auswärtsdreier reichen.
Bin ich komplett bei Lars. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht sogar eine Systemänderung sehen, vielleicht Dreierkette statt Viererkette, wobei ich eigentlich glaube, dass wir bei der Viererkette bleiben werden, weil ich nicht exakt das gleiche Wort hier stehen habe auf meinen Notizen, sondern keep it simple habe ich hier auch stehen, ohne das stupid tatsächlich. Und ja, ich habe da eigentlich auch wenig Bauchschmerzen jetzt diesbezüglich, weil es wird ja auch ein neuer Anführungszeichen, Zweikampf ist es ja nicht, aber neuer Konkurrenzkampf um die Position stattfinden. Wir haben jetzt die Sperre von Benes, der jetzt 3 Spiele gesperrt ist. Und da haben wir jetzt Spieler wie Suhun, Poreba, die jetzt quasi, oder auch Haya, die jetzt quasi, und Reis, die jetzt um diese ganzen Positionen im Mittelfeld kämpfen, je nachdem, in welchem System er dann aufläuft. Und da werden sich alle im Training auf jeden Fall bei Polzin jetzt wieder erneut reinschmeißen, weil die jetzt natürlich auch gegen Hansa Rostock starten wollen und zeigen wollen, dass sie es besser können. Von daher habe ich da wenig Bauchschmerzen, ehrlicherweise.
Ich möchte hier noch die Aussagen von Jonas Bold aus der heutigen Pressekonferenz mit reinbringen, besser gesagt zitieren. Er hat gesagt, wir werden jetzt keinen 180-Grad-Wechsel vollziehen. Deshalb haben wir auch die Entscheidung mit Merlin Polzin getroffen. Er ist seit 3,5 Jahren dabei und hat eine super Entwicklung genommen. Er kennt die Mannschaft sehr gut und sie ihn auch. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es sind ein paar Stellschrauben zu drehen, die wir in der Winterpause angesprochen haben und an denen wir bereits im Trainingslager gearbeitet haben. Wir haben bei den Auswärtsspielen auf Schalke und Berlin gezeigt, dass die Themen, die wir anpacken müssen, gar nicht so groß sind. Und genau hier ist für mich auch der Schlüssel, den ihr auch genannt habt. Merlin wird eine andere Ansprache haben, bekommt die Chance, sich zu zeigen und sich auch zu bewerben und muss gar nicht so viel tun. Er muss ja gar nicht so viel tun. Er muss es vielleicht nur relativ einfach gestalten. Und vor allen Dingen ist die Mannschaft jetzt auch in der Pflicht, sich hier vor den Karren zu spannen. Das Alibi Tim Walter ist nämlich für die Mannschaft nicht mehr da. Und jetzt wird sich zeigen, ob diese Mannschaft den Charakter hat und die einzelnen Spieler, die ihnen immer zugesagt wird. Haben wir im Kader die Typen, die es braucht und von denen wir glauben, dass sie es können? Ich bin gespannt, aber hier ist jetzt die Mannschaft in der Pflicht. Das bedeutet für mich, und da stimme ich euren vorherigen Aussagen zu Polzin komplett zu, die Mannschaft muss es jetzt auch richten. Und eben ist nicht mehr der Trainer für dieses Spiel. Danach kann man immer noch weiterschauen. Und dann schauen wir auch noch ein Stück weiter, und zwar auf den restlichen 22. Spieltag. Spannende Duelle erwarten uns wie immer in dieser nicht ausrechenbaren Liga. Eines, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, findet am Samstag statt. Paderborn empfängt Kiel. Beide Teams haben Ambitionen, und während Paderborn sich mehr und mehr anschleicht, konnte Kiel jetzt endlich den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren. Also ein Schlüsselduell um die vorderen Plätze. Ich bin sehr gespannt, ob der Sieg von Kiel gegen Schalke befreiend gewirkt hat oder ob das nur ein Strohfeuer war, weil Schalke auch nicht gut drauf ist. Könnte interessant werden und vielleicht auch eine kleine Chance für den HSV da wieder. Lassen wir das. Lars, wo schaust du genauer hin?
Ich schaue nicht viel weiter in den Rückspiegel. Um konkret zu sein, ich schaue in den unmittelbaren Rückspiegel und gucke mir an, was Tabellenfünfte Hannover 96 gegen Tabellenvierten Greuther Fürth so abzuliefern haben. Hannover kommt natürlich jetzt mit Rückenwind und ja, breiter Brust. Ich meine, du gewinnst nicht alle Tage 4-3 im Volksparkstadion, wird entsprechend motiviert in das Spiel gehen und sind auch plötzlich, wir haben es in der Vorwoche besprochen, wie Hannover 96 gerne wie so eine launische Diva sehr wechselhaft in seinen Ergebnissen ist. Und das ist immer noch mein Gefühl, auch in dieser Saison. 9 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen bei Hannover 96. Klingt eigentlich erst einmal nicht wie eine Mannschaft, die durchaus und berechtigt Ambitionen anmelden darf auf zumindest mal den Relegationsplatz. Denn dahin ist es ein Spiel, sind es 3 Punkte. Und bei Greuther Fürth, die kommen jetzt mit nicht ganz so breiter Brust. Die haben eine Heimniederlage gegen Hertha eingesteckt. Das haben sie sich anders vorgestellt, denn da lag ein Aufstiegsplatz für sie auf dem Silbertablett. Das habe ich in der Zusammenfassung zumindest verfolgt, das Spiel. Wunderschönes Tor von Branimir Grutter für Greuther Fürth zwischendurch, aber letzten Endes ein 1-2 Heimniederlage. Und ja, auch die sind nur 2 Punkte hinter uns, hinter dem HSV. Und das wird ein Spiel sein, bei dem es für beide Mannschaften eigentlich wirklich nach oben nur mit einem Sieg gehen kann. Und das verspricht eigentlich, ein schönes Fußballspiel zu werden.
Ich gucke mir das Spiel der beiden Tabellenersten an. Und zwar dem FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig. Die sind nämlich Tabellenerster der Rückrundentabelle momentan. Und da bin ich gespannt. Nachdem St. Pauli so ein bisschen nicht mehr ganz so souverän spielt, hat man das Gefühl, weil das Spiel gegen Kaiserslautern war ja jetzt auch nicht das komplett Gelbe vom Ei. Und Magdeburg haben wir vorhin drüber gesprochen. Von daher bin ich gespannt. Also ich sehe da Eintracht Braunschweig nicht chancenlos momentan.
Und bevor sich jetzt die dänische und hamburgische Fußballwelt aufgeregt Nachrichten hin und her schreibt, Nach unseren Informationen befindet sich Bürger nicht in Verhandlungen mit dem HSV und wird auch nicht Nachfolger von Tim Walter. Wir erwarten unseren Coach nächste Woche wieder hier im Podcast und freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid und reinhört. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.